Cade Johnson here from South Dakota State University, the Jackrabbits. You're currently listening to Upside, the fantasy football podcast, Christian and Raphael. Tune in, great show, great content. Give it a listen, guys.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie sowieso schon jede Woche und ab jetzt die nächsten 17 Wochen zweimal wöchentlich, der liebe Raphael. Raphael, was geht ab?
Sehr viel, muss ich sagen. Sehr, sehr viel. Räudige Defense ist im Kasten. Kommt am, okay, wenn ihr das als Podcast hört, hört ihr das jetzt am Dienstag, dann ist es schon gestern rausgekommen, also für die, die live gucken, morgen kommt die Räudige Defense raus und ich habe noch zwei Drafts vor mir heute Abend, der wird auch live gestreamt, also wenn ihr gleich nichts zu tun habt, bleibt gern dran, Appreciate Your Quarterbacks League startet da, geiler Draft wird das, glaube ich, das sind Superflex-Liga mit Upside-Bow-Settings, also die Quarterbacks nochmal wichtiger. Und ja, ich hab Bock, ne? Donnerstagabend geht's los oder Donnerstagnacht. Und ja, ich könnte mich nicht besser fühlen. Ich bin richtig hyped und es ist irgendwie total schnell vorbeigegangen. Und ich glaube, das liegt einfach auch an dieser unfassbaren Community und dem ganzen Spaß, den wir in der Offseason hatten. Ich glaube, deswegen ging das so schnell vorbei und irgendwie komme ich mir vor, als wenn ich träumen würde, dass Donnerstag schon losgeht.
Ja, mega. Ich habe auch richtig Bock. Ist natürlich mein Urlaub, mein Fantasy Football und NFL Erlebnis wird durch meinen Urlaub getrübt. Ne? Also ich muss ja verreisen, hat meine Frau gesagt. Deswegen.
Das ist aber eine gute Frau. Wenn das so als Ultimatum gesetzt wird, ist schon das ist gut.
Ja, also ich kann mich nicht voll und ganz auf die NFL konzentrieren, werde aber natürlich jedes Spiel sehen und von daher, ja, ich habe richtig Bock. Kurz zum Ablauf. Wir gehen ja heute außerplanmäßig sonntags schon online, weil ich morgen am Montagabend eben ja fliegen werde nach Kroatien und nächste Woche beziehungsweise am Freitag ist es dann auch wieder live, aber der Regelbetrieb, wenn ich es mal so nennen darf, sieht vor, dass wir montagabends live gehen, dann dienstags den Podcast online stellen, Dienstagmorgen, freitagsabends live und Samstag dann den Start-Sit Saturday. Also für die Live-Gucker sind die Namensgebungen jetzt nicht mehr korrekt. Der Take-Em-Tuesday ist jetzt Monday und der Start-Sit Saturday ist am Freitagabend. Aber genau, so sieht das in Zukunft dann jetzt aus. Ihr hört uns zweimal die Woche, wir haben Bock, ihr habt genauso Bock und
wenn ich was gibt's mehr zu sagen? Kurz noch was einfügen darf, und zwar meine Weekly Rankings, die natürlich jede Woche erscheinen werden und jedes Mal natürlich abgedatet werden, wenn was passiert, die werden wahrscheinlich jeden Mittwoch erscheinen. Ne? Also, falls ihr schon am Montag oder Dienstag Fragen habt zu den Spielen, kann ich noch nicht beantworten, weil da habe ich die Evaluation noch nicht abgeschlossen. Das passiert erst am Mittwoch. Ich werde mir, so wie letztes Jahr, dienstags immer quasi frei nehmen, einen Fantasy-freien Tag nehmen und dann mittwochs die Rankings machen und die werden dann natürlich gepostet auf Patreon und im Discord und dann könnt ihr so langsam Fragen stellen und ich werd versuchen, donnerstags vor den Spielen, also Donnerstagnacht vor den Spielen, online zu gehen, live zu gehen, um da noch die letzten Start-Sits-Fragen zu beantworten, weil ich ja jedes Spiel live gucken werde.
Guter Hinweis, wir werden natürlich zusätzlich zu den zwei Folgen auch, je nachdem, wie die Zeit es gebietet, im besten Fall 100%, sonntags vor den Spielen live gehen, um 18 Uhr, beziehungsweise teilweise dann auch um 17 Uhr ist es dann, glaube ich. Also irgendwann ist Winterzeit und dann ist eine Woche oder zwei Wochen Zeitverschiebung dann nochmal drin zu den USA, aber das werdet ihr dann früh genug erfahren. Wir werden sonntags vor den Spielen live gehen, ist die wichtige Info für euch. Genau, Raphaels räudige Defense, geil, der Codekicker. Ja, der bleibt, glaube ich, hier in der Folge enthalten. Ich glaube, dem kann ich kein eigenes Format widmen, leider. Aber
ja, das wäre aber nice.
10 ja, wäre geil.
Über Codekicker.
Ja, vielleicht das kann ich geil. Das zusammen mit Ole. Das wäre geil, ne? Aber nee, nicht wieder Bedürfnisse hier wecken bei der Community. Einfach nur sagen, es kommt mit der Folge. So, und ja. Haben wir noch was zu berichten? Ansonsten, wir haben ja hier einiges vor heute. Wir werden natürlich viele News behandeln, von Roster-Cuts auch und Verletzungen, die uns noch ereilt haben. Dann geht's in die letzten Waiver-Wire-Targets vor der ersten Woche. Ihr werdet ja jetzt alle gedraftet haben, hoffentlich. Oder heute Abend das eben noch tun, so wie Raphael. Und ich hatte gestern ich hatte nur zwei Live-Drafts dieses Jahr tatsächlich. Und gestern den Live-Offline-Draft mit meiner Home-League. Wir haben da mittlerweile zwei Ligen, Liga 1 und 2. Und ja, war schön. Von 15 bis, ich glaube, um 1 Uhr nachts war dann Ende mit After-Party. Also war ganz nett. Kann ich nur jedem empfehlen, Live-Offline-Draft zu machen. Das ist immer ein herrliches Fest. Ja, und ihr solltet alle gedraftet haben, deswegen bin ich darauf gekommen. Genau, deswegen gibt es letzte Waiver-Wire-Targets, die im Zweifel, wenn ihr Upside hört, schon weg sind. Aber ich habe auch noch so ein, zwei Namen, die ich vorher, glaube ich, noch nicht so krass angepriesen habe. Deswegen hört auf jeden Fall zu. Und ganz am Ende gibt es dann natürlich die Start-Sit-Empfehlungen schon für das Thursday-Night-Football-Game. Was ja heißt, ich weiß gerade nicht wo, ich glaube in Tampa, Dallas at Tampa. Auf jeden Fall spielt Dallas gegen Tampa. Ihr werdet dann erfahren, wo. Jo, und let's go.
Nee, Tampa Bay zu Hause gegen Dallas, ja. Mhm.
Genau, Dallas at Tampa, richtig. Und jetzt muss ich meinen schlauen Zettel holen, den Raphael natürlich wieder mal hervorragend vorbereitet hat mit allen Roster Cuts. Raphael leistet hier hervorragende Arbeit, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. wir haben aber vorher noch zwei Fragen. Die erste ist von Honigdieb und Honigdieb sagt, moin ihr zwei, wollte euch erstmal Lob dalassen, bin jedes Mal schon hyped, wenn von Spotify eine Benachrichtigung für die neue Folge kommt. Der Podcast hat mir im letzten Jahr schon echt weitergeholfen, hab mich heute für den Upside Bowl angemeldet, wahrscheinlich schon zu spät. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du bist sogar drin. Die letzte Liga ist jetzt gefüllt, es sind glaube ich noch, ein, zwei sind noch auf der Warteliste, aber jetzt wird es langsam echt knapp. Ich glaube, du bist dabei, Honigdieb, und von daher viel Spaß damit. Danke dafür. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Gerade gesehen, dass die Lions beide Kicker-Release haben. Denkt ihr, Eberle kann sich dahin sneaken? Kicker streame ich sonst, aber bei so einer Defense muss man ja öfters mal kicken.
Es ist dein Bereich. Ich weiß es nicht.
Wenn es ein, ich will jetzt nicht sagen, dass Dominik Eberle der Inbegriff des Code-Kickers ist, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hat er mittlerweile vielleicht sogar einen Spot gefunden? Ich glaube nicht. Vielleicht ist er irgendwo im Practice Squad untergekommen, was mir entgangen ist. Obwohl, nee, dann hätte NFL Deutschland es schon gepostet. Unser Eberle hat es wieder mal geschafft und zerstört alles, wäre dann der Post gewesen. Auch ein sehr besonderer Twitter- und Instagram-Account NFL Deutschland, muss man sagen.
Ich glaube, in der nächsten Folge oder beim nächsten Tweet schreibe ich, diesen deutschen Spieler hat Upside ganz hoch auf den Waiver-Wire-Targets, bei den Waiver-Wire-Targets. Ich glaube, das ist ein guter Post.
Das zieht, scheinbar.
Da müssen also, wir nur noch einen nennen. EQ später. Ah nee, der hat keinen Feind mehr. Nehmen wir Amon-Ra, einfach
ja.
So.
Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht auf der Liste, aber könnte man mal empfehlen, so als sneaky Option. Aber genau, also nee, keine Ahnung, Eberle, nee. Stream einfach. Also selbst wenn er sich zu den Lions sneakt, nee, keine Ahnung. Und also ich verstehe gerade auch nicht, was die Defense damit zu tun hat, dass man öfter kicken muss, tatsächlich. Also wenn du die Offense meinst, ja, dann muss man bei der Offense wahrscheinlich öfter kicken, weil man oder wahrscheinlich öfter punten, weil man 3-and-out geht. Ja, ihr werdet den Code-Kicker der Woche bei mir hören. Um es mal kurz zu fassen, Dominik Eberle ist da im Moment kein Bestandteil von. Ich hoffe, er heißt überhaupt Dominik, ne? Ich glaube, er heißt Dominik. Ja, unser Dominik. Wenn er nicht so heißt, heißt er jetzt so. Und dann gibt's die zweite Frage. Von Matthias, der übrigens neu im 2-Dollar-Tier auf Patreon ist. Vielen Dank, Matthias. Damit hast du dir redlich verdient, dass diese Frage hier vorgelesen wird. Hi Raphael und Christian, eine Frage an euch. Was denkt ihr, welcher Running Back Nummer 2 wird als erstes aus dem Windschatten treten und an der Nummer 1-Rolle kratzen? Er hat hier so ein paar Namen genannt, die wir auch schon öfter alle behandelt haben. Also Ramondre Stevenson, Trey Sermon, wer ist D. Williams? Wahrscheinlich Daryl in Kansas. Kenneth Gainwell, Tyson Williams, Javonte Williams, Michael Carter, um ein paar zu nennen, sagt er. Ja, vielen Dank vorab und viele Grüße, Matthias. Genau, eine sehr gute Frage, wie ich finde. Es gibt später natürlich noch Waiver-Wire-Targets, aber Raphael, was denkst du, wer ist der eine Running Back Nummer 2, der aus dem Schatten treten kann und den man unbedingt haben muss?
Es kommt natürlich darauf an, was man darunter versteht, dass er aus dem Windschatten treten kann und Nummer 1-Rolle dann übernimmt. Ja, also ich glaube, am wahrscheinlichsten, am schnellsten ist es tatsächlich Michael Carter. Also ich sage ja, wenn er Michael Carter draftet, müsste damit rechnen, in den ersten 2-3 Wochen auf jeden Fall so gut wie gar keine Production zu sehen. Dann vielleicht Woche 4, Woche 5 wird steigen. Ne? Woche 6, 7 wird er das Backfield übernehmen. Ich glaube, der wird der Erste sein, weil ich glaube, Javonte Williams und Melvin Gordon, das wird die ganze Saison halten hin und her in 50-50 Backfield. Gainwell ist halt ein Third-Down-Back meiner Meinung nach, der seine Rolle auch hat, ne? nach den Cuts bei den Eagles. Hat auf jeden Fall eine gute Rolle. Ich glaube nicht, dass der übernehmen kann von Miles Sanders. Daryl Williams oder Damian Williams sind auch hinter dem Leadback ganz klar. Sermon und Mostert ist natürlich eine spannende Combo, ja. Da kann es auch darauf hinauslaufen, dass Sermon irgendwann übernimmt. Aber da gehe ich auch eher so von einem Denver-Backfield aus, dass sich das immer wieder abwechselt. Tyson Williams ist, glaube ich, auch die klare Nummer 2. Also wirklich verdrängen, wirklich die 1 in dem Backfield zu sein, ist für mich Michael Carter. Und danach kommen halt so die anderen. Aber da ist dann wirklich die Frage, wie sehr könnte dann Nummer 1 verdrängen? Schon bei Michael Carter wird es halt am deutlichsten, dass er dann wirklich ein richtiger Leadback wird und Coleman und Ty Johnson da eine sehr kleine Rolle einnehmen werden.
Ja, das Potenzial aufgrund der Konkurrenz ist bei Carter am größten. Aber ich sehe das tatsächlich bei Carter auch nicht. Ich werde gleich noch ein paar von denen tatsächlich nennen, deshalb will ich mich jetzt hier gar nicht zu sehr auf also alles behandeln, aber ich lege mich fest auf einen und das ist Trey Sermon. Mhm. Ich bin tatsächlich, weiß nicht, ich habe ihn in den Drafts auch immer wieder runtergestuft in meinen Rankings irgendwie und ich war nie so begeistert, wenn er bei mir war und ich ihn dann gepickt habe. Ich glaube, ich habe ihn auch nur 2-3 Mal gepickt, aber irgendwie sehe ich bei ihm trotzdem das größte Potenzial mit Raheem Mostert, der sich noch nicht mal irgendwie gegen Jeff Wilson letztes Jahr dann durchsetzen konnte. Also, ich bin bei Trey Sermon.
Ja, fair auf jeden Fall. Also, ja. Wie siehst du die ersten Wochen? Siehst du schon Mostert vorne?
Ja, ich glaube, also nach der Preseason bin ich mir tatsächlich recht sicher, dass Mostert der Starter sein wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Trey Sermon relativ schnell übernehmen wird, wenn er tatsächlich seine Sache dann einfach gut macht, wenn er reingeworfen wird. Ja. Und ja, zu ein paar anderen werde ich gleich noch was sagen. Deshalb würde ich einfach weitergehen zu den News. Und das sind Cuts und die werde ich einfach nur vorlesen. Damit ihr up-to-date seid, wenn ihr gerade einen Spieler gedraftet habt von denen, dann droppt ihn am besten. Auf jeden Fall kommen jetzt ein paar Namen. Die Atlanta Falcons haben Javion Hawkins, Running Back, und Caleb Huntley, Running Back, gecuttet. Javion Hawkins ja von einigen die Hoffnung des nächsten James Robinson gewesen. Deswegen eine interessante Info. Und dann Chicago Bears haben gecuttet Desmond Newsom. Und Tariq Cohen ist dort immer noch verletzt. Dann haben wir die Cincinnati Bengals, die Puka Williams gecuttet haben, die Trevon Williams gecuttet haben, die Thaddeus Moss gecuttet haben. Dann kommen wir zu den Denver Broncos, die Royce Freeman gecuttet haben, Running Back. Absehbar natürlich. Dann haben wir die Detroit Lions, die mit dem ersten Cut für Furore gesorgt haben. Es war Breshad Perryman und Geronimo Allison haben die auch gecuttet. Die Green Bay Packers haben Devin Funches gecuttet, nachdem er erst auf IR ging. So war es, glaube ich. Auf jeden Fall war er verletzt. Und unseren EQ St. Brown haben sie gecuttet. Die Houston Texans haben Isaiah Coulter gecuttet und Kiki Cutie sowie Alex Erickson, alles Wide Receiver. Die Jacksonville Jaguars haben Devin Ozigbo, Running Back, gecuttet. Die Las Vegas Raiders, John Brown im Einvernehmen. Die Los Angeles Rams, Xavier Jones. Die Miami Dolphins, Garrett Doak, Slider und Patrick Laird. Und die New England Patriots, auf den wir gleich noch eingehen werden, Cam Newton. Dann haben die New York Jets Kenny Yeboah und Ryan Griffin, beides Tight Ends, gecuttet. Die Philadelphia Eagles haben gecuttet Kerryon Johnson, Elijah Holyfield, Jordan Howard, Travis Fulgham, John Hightower, Running Backs und Wide Receiver. Die San Francisco 49ers haben gecuttet Wayne Gallman. Die Washington Footballer haben gecuttet Steven Sims, Calvin Harmon, Antonio Gandy-Golden, Peyton Barber. Und den haben die Raiders sich direkt geclaimed. Und die Falcons haben sich direkt Wayne Gallman von den 49ers geclaimed. So, jetzt kommen nämlich die Claims, genau. Und die Panthers haben Royce Freeman geclaimed. So, für Royce Freeman haben auch die Ravens und die Raiders einen Claim eingereicht, was man vielleicht mal im Hinterkopf behalten sollte. Ich weiß nicht, was die Raiders mit den ganzen Running Backs wollen, aber scheinbar haben sie da irgendwie einen Need. Und jetzt kommen ein paar Injuries, Raphael. Oder
ja, warte
willst
mal kurz,
du zu den Cuts noch was sagen?
Genau, also hier kam ja auch schon wieder die Frage mit Wayne Gallman und sowas. Also was beunruhigt dich mehr? Das Peyton Barber Signing von den Raiders oder Gallman Signing von den Falcons? Oder beides komplett voll, total
egal? Boah, ist mir beides scheißegal.
Ja, das ist halt schon interessant, dass Leute darauf voll steigen. Ne? Und Wayne Gallman.
Ja, von den vor allem Waiver bei Gallman.
Ja, vor allem bei Gallman, ja. Also schon, also meiner Meinung nach komplett irrelevant. Einfach nur Death, weil die haben Allison gecuttet und Hawkins und, ne, hast ja schon vorgelesen. Also klar holen die noch einen dazu, einfach um ein bisschen Death zu haben, weil da ist halt nur Cordell Patterson. Wie heißt der andere nochmal? Die haben noch einen. Hab ich vergessen. Auf jeden Fall ist es einfach nur ein Depth Running Back und mehr nicht. Warum sollte der eine Gefahr darstellen? Also wer Wayne Gallman einmal hat spielen sehen, der weiß genau, dass das einfach ein Below Average Running Back ist. Und Peyton Barber zu den Raiders, also von diesen beiden Signings, ja, ist eher für mich Peyton Barber das größere Concern, weil die haben erstmal Drake bezahlt, sehr, sehr viel Geld, und holen jetzt noch Barber dazu. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, also das Vertrauen in Jacobs, das geht immer mehr verloren bei mir. Und für mich hat das keine Auswirkung, das Signing von Gallman auf Mike Davis.
Ja, überhaupt nicht. Also nein, würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Also ich meine, Wayne Gallman hat es nicht geschafft, an Jeff Wilson und Jermichael Hasty vorbeizukommen. Ja, mehr brauche ich auch gar nicht sagen. Genau, bei den eine Sache noch, gut, dass es im Chat kommt. Quadri Ollison wurde gecuttet, Running Back der Atlanta Falcons, den habe ich auch in einigen Drafts aufgenommen, weil ich dachte, er kann zum Beispiel Mike Davis gefährlich werden, aber scheinbar auch das nicht. Also Mike Davis ist einfach, ja, der Workhorse Running Back in Atlanta und kein Juckt. So könnte man das, glaube ich, gut beschreiben.
Ja, safe. Ja, die Community ist auf jeden Fall richtig off und auch der allgemeine Konsens ist ein bisschen off. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe ihn sehr hoch in meinen Rankings und ich puller den Trigger überall.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt leider auch noch ein paar Injuries, die wir behandeln müssen. Zum einen ist es also kein Injury, weil Dak Prescott ist full to go, wenn man das so, sagt man das so? Es ist good to go. Also Dak Prescott soll fit sein. So. Das Problem, was es für Dak Prescott gibt, ist, dass Right Tackle Lael Collins, der hat eine Nackenverletzung, trainiert heute, meine ich, das erste Mal wieder. Und Right Guard Zach Martin ist auf der Covid-Liste. Und jetzt kommt eine interessante News für alle. Weil, wie verhält es sich jetzt neuerdings mit Covid eigentlich? Gut zu wissen, wenn jetzt jemand auf dieser Covid-Liste landet und ihr den habt. Also wenn eine geimpfte Person positiv getestet wird und asymptomatisch ist, dann wird sie erstmal isoliert, aber darf dann nach 2 negativen Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden wieder in das Etablissement, wie nennt man es? Ihr wisst, was ich meine, zurückkehren. In die Training Facility, so, ja. Gut, dass ich es vorher extra nochmal ins Deutsche übersetzt habe, damit ich das hier, wieder in den Dienst zurückkehren, habe ich mir geschrieben, ja. Geimpfte Personen.
Kam beim Translator raus, ja.
Ja, genau, in den Dienst zurückkehren. Deswegen, also, ich hätte es besser auf Englisch gelassen, hätte es jeder verstanden. Geimpfte Personen werden bei engem Kontakt mit einer infizierten Person aber nicht der Quarantäne unterworfen, sagt der Translator. Also geimpfte Personen müssen nicht in Quarantäne, wenn sie Kontaktpersonen waren. Das ist bei nicht geimpften Personen natürlich völlig anders. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Wenn eine nicht geimpfte Person positiv getestet wird, bleibt alles wie in 2020. Die Person wird für einen Zeitraum von 10 Tagen isoliert und darf dann den Dienst wieder aufnehmen. Wenn sie keine Symptome zeigt, und ungeimpfte Personen unterliegen weiterhin einer 5-tägigen Quarantäne, wenn sie eben als enge Kontaktperson gelten, wie letztes Jahr. Und Personen, die eine Covid-Infektion schon hatten und dann einen Shot von was auch immer kriegen, sind dann eben, wie jedermann, 14 Tage danach werden als geimpft gezählt. Das ist so dieses Covid-Protokoll, was es gibt, und es ist auch sehr gut zu wissen, vor allem das mit den 10 Tagen bei nicht isolierten Playern, also wenn Cole Beasley jetzt positiv getestet ist, dann muss er für 10 Tage in Quarantäne.
Ja, das ist schon eine wichtige News auf jeden Fall. Der Rappy90 hat mit Prime abonniert. Zum zweiten Monat hintereinander, also vielen Dank. Er sagt, endlich geht's wieder los. Richtig hyped. Genau so sieht's aus.
Ja, ist so. Ist so. Lambo Moon sagt noch, fürs Etablissement braucht man mittlerweile einen PCR-Test. Da bist du besser informiert als ich.
Ja, ich als Taxifahrer weiß das auch. Das ist ja, auf jeden okay. Fall. Wir haben uns alle gefreut, dass die wieder aufgemacht haben.
Sehr schön. Gut, bleiben wir bei den Cowboys, weil die haben CeeDee Lamb von der Reserve-Covid-List aktiviert. Das heißt, CeeDee Lamb wird am Donnerstag dann auch dabei sein. Ja, sollen wir darüber reden, was wir von Prescott halten? Machen wir wahrscheinlich am Samstag, also am Freitag machen das wahrscheinlich, ne? Deswegen würde ich jetzt einfach weitermachen. Nee,
machen wir am Ende der Folge, weil die spielen.
Ach, stimmt, ja, genau. Entschuldigung, genau, machen wir auf jeden Fall später, aber am Ende der Folge. Dann haben wir Rashad Bateman und den anderen Wide Receiver Miles Boykin von den Baltimore Ravens. So, die sind auf Injured Reserve und werden mindestens 3 Spiele fehlen. Schade, tut mir sehr leid für Rashad Bateman, weil ich mich auf den sehr gefreut habe. Dann Michael Thomas ist ja 6 Wochen raus, mindestens. Spannend für Keeper-Ligen vielleicht, aber in Redraft-Ligen halt, ja, wo, wenn heute Abend noch jemand einen Draft hätte, wo würdest du ihn in einer ganz normalen, ohne Superflex-Liga trotzdem draften? Was wäre so dein Spot?
Also ich persönlich, also wenn ich das Leuten raten würde, wäre so 8. Runde ungefähr. Da sehe ich ungefähr den Value, dass man sagt, okay, das sind jetzt nicht mehr die Überburner auf dem Board. Kommt immer voll drauf an, was du bisher gedraftet hast und so. Ich persönlich würde den gar nicht draften. Also vielleicht 11. Runde oder so. Ja, also vorher nicht, weil, wie gesagt, also 5 Wochen ist er ja, glaube ich, wegen der POP-Liste raus und dann 6. Woche haben die Bye. Also 6 Wochen raus. Ja, und dann muss er Woche 7 auch erstmal fit sein, dass man ihn auch wieder anwirft mit vielen Targets. Dann muss er erst wieder liefern. Ja, wie gesagt, also so ein Spieler, für den trade ich lieber, als dass ich ihn drafte. Und ich weiß auch nicht, was ich erwarten soll, wenn er wieder zurückkommt mit den ganzen, ja, mit den ganzen komischen Vorkommnissen zwischen Michael Thomas und den Saints. Mal schauen, was daraus noch wird.
Ja. Ja, Marcus Callaway kann man unseren Rankings hier entnehmen. Die findet ihr auf www.patreon.com/upsidefantasy. Der ist natürlich jetzt eine spannende Personalie im Stack mit Jameis Winston. Geil, ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Ich glaube, ich gucke das Einzelspiel. Spielen die zeitgleich mit den Cardinals? Ist mir egal. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall gucken. Ich freue mich. Ja. Sehr schön. Dann haben wir Evan Engram. Der ist uncertain for Week 1. Das heißt, man weiß nicht so genau, was mit ihm passiert. Kenny Golladay ist aber wieder im Training, ich bin trotzdem sehr skeptisch. Er ist wohl Routen gelaufen mit vollem Speed, aber ja, Hammy ist halt Hammy und Hammy, also Oberschenkel, Hammy ist glaube ich hinterer Oberschenkel, ne, ist immer eine schwierige Sache, sag ich mal. Ja.
Ja, aber eine Sache, wenn man mit der vernünftig umgeht, dass keine weiteren Sachen muss man dann befürchten, ne? Das ist das Gute bei Hammy. Also, wenn das ausgeheilt ist, dann ist der ready to go, ne? Und dann ist er auch direkt wieder voll dabei. Das ist das Gute. Und wie gesagt, hoffentlich fällt er jetzt noch 1-2 Wochen aus, geht das Ganze langsam an und dann Woche 3, Woche 4 sollte der loslegen können.
Genau, ja. Also, Sterling Shepard vielleicht eine Option für Woche 1. Spoiler. Dann, haben wir die Colts, die haben Carson Wentz, Kelly und Zach Pascal von der Reserve-Covid-List aktiviert. Ja, ich mache weiter mit Giovanni Bernard, der hat einen mild high ankle sprain, was auch immer das heißen soll. Also muss man beobachten, ich glaube Donnerstag wird schon kritisch dann, oder Raphael, was sagst du?
Wird wahrscheinlich ein bisschen kritisch, ja, das könnte, also für mich Fournette und Roger sind eigentlich safe Sits, ne, weil die halt gegenseitig die Carries klauen, dann noch Bernard als Third Down, so könnten das interessante Flexer werden zumindest, ja, also keine kompletten Starts, dass die, ja, also High-End Running Back 2 sind oder sowas, aber für die Flex könnte ich mir durchaus vorstellen, Leonard Fournette oder Ronald Jones aufzustellen, da müssen wir aber abwarten, ob Dio wirklich nicht spielt.
Ja, hervorragend. Dann haben wir Jamison Crowder. Ich weiß nicht, ob er geimpft ist oder nicht, aber er ist auf der Covid-Liste und das auch schon, glaube ich, seit 2 oder 3 Tagen. Also je nachdem müsstet ihr dann auch zurückrechnen, die 10 Tage, wenn er nicht geimpft ist. Ich glaube, er ist geimpft, wie auch immer. Aber er ist auf der Covid-List. Und manchmal weiß man ja auch gar nicht, was sie haben. Wurden sie jetzt positiv getestet? Waren sie Kontaktpersonen? Ja. Also das fehlt mir noch so ein bisschen an. Ja, genau. Das fehlt mir noch tatsächlich als Fantasy-Spieler manchmal ein bisschen blöd. Aber gut, dann haben wir noch Stephon Gilmore, der offiziell 6 Wochen out ist. Das wird vielleicht jeden Sean Wade-Owner oder was weiß ich, wer da noch so in dem Cornerback, in dem Defensive Backfield rumschwirrt, freuen.
Oder auch wichtig für Fantasy Wide Receiver, ne? Das ist ein Shutdown-Cornerback.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, genau. Um die andere Seite zu betrachten. Natürlich auch das, genau. Vielleicht wird der Gegenpart am Samstag behandelt, aber am Freitag. Dann haben wir natürlich, ich habe es eben gesagt, Roster-Cut Cam Newton wird von den New England Patriots gecuttet. Meine Vermutung ist, weil er nicht geimpft ist und sich nicht impfen lassen wollte. Selber schuld.
Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Das
also ist der Grund. Ja, Cam Newton ist halt immer noch der bessere Quarterback als Mac Jones und hat der auch
also Mac Jones hat sich den Spot safe verdient. Hat sich
auf
safe
gar
verdient.
Keinen Fall.
Und Cam Newton war Leute, in der klar, safe. Nein, auf gar keinen Fall. Also Mac Jones hat sich das hundertprozentig verdient und das ganz, ganz klar in der Preseason gut gespielt, in den Training Camps überzeugt. Also ganz klare Nummer. Das ist nicht nur wegen Covid. Also das ist auf gar keinen Fall. Und wer Upside hört, der wusste es ja sowieso schon die ganze Zeit.
Ja, da bin ich raus. Okay, aber wir haben noch einen anderen und das ist, also wo geht der hin? Wer findet er erstmal ein Team? Er wurde ja scheinbar jetzt nicht geclaimt.
Ja, zu Recht. Also ich bin Cam Newton-Fan, ne? College alles abrasiert, MVP, NFL, ich liebe den Typen, der ist geil, aber der ist halt kein Starting Quarterback mehr und deswegen wurde er nicht geclaimt, also ja.
Okay, dann kommen wir zu Christopher Hearn und Raphael. Raphael, dein Take?
Christopher Hearn, ja, spannend, ne? Irv Smith ist Surgery ist erstmal raus ein paar Wochen. Haben ihn ertradet, ja, was schon interessant ist, also dass man für Hearn noch tradet. Also ein Late Shot kann man da wagen, ja, für Woche 1. Warum nicht? Chris Hearn, einfach mal gucken, was passiert. Für Tyler Kroft ist es halt ziemlich krass, weil da wurden alle Titans um den herum sind weg. Also der ist der einzige verbliebene Titan, Tyler Kroft. Und der ist ein guter Blocker. Das heißt, der wird die ganze Zeit auf dem Feld stehen, wird Opportunity sehen. Kann man auch einen Late Flyer drauf werfen, ne?
Okay, jetzt wird es aber schon deep. Das ist schon Tight End 2 Territorium, glaube ich.
Ja, Low End.
Ja. Also ja, also die Jets haben Christopher Hearn zu den Vikings getradet. Das genau ist aber dann auch die letzte News. Und jetzt können wir endlich starten mit unserem Take Tuesday, Sunday. Wir machen die Welt, wie sie uns gefällt. Wir haben jetzt Sonntag und starten den Take am Tuesday. Wir machen das wie immer positionsgetreu, gehen durch Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Tight Ends und machen dann die Start-Sits für den Thursday Night und wir starten mit den Quarterback Waiver-Wire Targets. Ich starte, Raphael. Eigentlich mache ich ja immer die Quarterback Waiver-Wire Targets auch erst am Samstag, weil ich mir den Spot bis dahin mit einem anderen Spieler besetze, wenn ich streame. Und wenn ich nicht streame, habe ich halt schon den Quarterback im Roster, deshalb ist mir das relativ egal, was jetzt bis Samstag passiert. Aber ich habe trotzdem 2 Namen aufgeschrieben und das ist zum einen Zach Wilson, den ich auch dann am Samstag nennen würde. Der hat neben seinen hervorragend geilen Fähigkeiten, die ich sowieso schon immer angepriesen habe, weil ich Zach Wilson einfach geil finde, auch für Fantasy, vor allem für Fantasy, weil er letztes Jahr bei BYU 10 Rushing-Touchdowns hatte, bei 70 Attempts, die er insgesamt hatte. Und das finde ich ist schon ein ganz ordentlicher Wert. Also er hat eben auch das Potenzial, was ich darin sehe, sind jetzt nicht seine Rushing-Abilities an sich, sondern einfach, ihr müsst halt mal gucken, wer in diesem Backfield steht. Ne? Also da sind Tevin Coleman, Ty Johnson und eben Michael Carter, der jetzt in Woche 1, wie Raphael ja sagt, auch noch wenig Einfluss haben wird, sondern sich eher dann schleichend etablieren wird. Und die Carolina Defense ist halt Schrott. Deswegen, warum soll Zach Wilson dann an der Goal-Line nicht einfach sagen, Mittelfinger raus und ab? Deswegen, da liegt schon mal die Opportunity und Zach Wilson feiert ja sowieso gegen Carolina, schmeißt ihn rein.
Ja, also das mit der Goal-Line gehe ich nicht mit, aber sonst, klar, hat er in der Preseason relativ gut überzeugt. NFL und Preseason sind zwei verschiedene Sachen, aber trotzdem, Zach Wilson hat auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall Upside mit und soll Corey Davis anwerfen und dann läuft das auf jeden Fall. Gehe ich mit, ja, spannender Waiver Wire Claim auf Quarterback. Etwas risikoreich finde ich, aber meiner ist auch etwas risikoreich und das ist James Winston. Der ist 52% owned, also knapp über den 50%, was wir immer so ein bisschen anpeilen, aber ich finde immer noch so wenig, dass ich sage, let's fucking go, James Winston gegen Green Bay. Ja, wer einfach auf Spektakel steht und wer Bock drauf hat und wer James Winston genauso feiert wie wir, also rein sportlich gesehen, dann muss er ihn aufstellen. Also James Winston gegen Green Bay, ich würde nicht zögern, ich würde ihn safe aufstellen und für mich einen Start und claimt ihn vom Waiver Wire und er freut euch an 4 Touchdowns und 2 Interceptions für 380 Yards.
Ja, ich habe mich echt schwer mein Herz sagt ja, mein Kopf sagt nein, aber ja, ich hätte Bock. James Winston, also wie gesagt, ich werde mir das Spiel auf jeden Fall angucken. Gerade sagt schon einer, die spielen sogar nach den Cardinals erst, deswegen passt es ja hervorragend. Also ich freue mich, ich freue mich riesig.
Im Upside-Bowl würde ich ihn jetzt nicht aufstellen, ne? Wir reden hier von normalen Quarterback-Settings, ne? Im Upside-Bowl nicht. Aber für normale Settings wird es
auf jeden Fall. Ja, da auf jeden Fall, ja. Alleine, auf jeden Fall. Alleine, weil, jetzt habe ich Austin Eckler im Kopf. Alvin Kamara, danke sehr, Alvin Kamara und Marcus Callaway werden das schon rocken. Ne? Marcus Callaway spielt wahrscheinlich dann leider gegen, ihr wisst, wie ich es mit Namen habe, ihr wisst aber, wen ich meine, den Cornerback der Green Bay Packers, der gar nicht mal so schlecht ist. Von daher, nee, ja, ist schwierig, aber ich glaube, James Winston, das ist einfach geil. Ja, das wird klappen. Ich habe aber noch einen, der relativ safe ist und den ich eigentlich gar nicht haben will, aber für Woche 1 ist er, Jerry Alexander meine ich übrigens, ist er für Woche 1 ist er hervorragend, weil Ryan Tannehill spielt gegen die Arizona Cardinals. Und das ist keine Fürsprache für Ryan Tannehill, sondern, es spielen halt Julio Jones und AJ Brown gegen Byron Murphy und Marco Wilson. Das muss man halt auch mal sacken lassen. Mhm. Und wenn die Titans halt in diesem Spiel auch immer noch so geisteskrank sind und Derrick Henry halt zu seinen 30 Carries bringen, dann, pass auf, ich wollte sie erst zum Mars schießen, dachte mir aber, das ist nicht weit genug, da sind die mir noch zu nah an der Erde. Ich will die einfach wegschießen, die dir was zu sagen haben, bei den Titans, wenn sie da tatsächlich Derrick Henry pounden. Ich werde sie zum OGLE 2005 BLG 390 LB schießen, weil das ist der am weitesten entfernte Planet von der Erde mit 21.000 Lichtjahren. Seit 2009 war der Artikel, ich habe nichts mehr gefunden, aber mit minus 220 Grad, das ist ein schöner Ort, wo man die hinstecken kann, wenn sie nicht Ryan Tannehill zu Julio Jones und AJ Brown gegen Marco Wilson und Byron Murphy werfen lassen. Also das, ja.
Ja, ja, also AJ Brown und Julio Jones sollten eine sehr, sehr gute Woche haben. Tannehill, glaube ich, ist relativ viel geowned, oder? Kann ich mir gut vorstellen, dass der nicht mehr auf dem Waiver ist. Der wäre natürlich ein absoluter Burner, ja. Also wenn der auf dem Waiver ist, dann safe aufnehmen. Viel besser kann das Matchup nicht mehr sein.
Bei Quarterbacks habe ich tatsächlich nicht geguckt. Bei dem Rest habe ich sogar 40% weniger genommen. Aber bei Quarterbacks habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil Quarterbacks.
Ja, wie gesagt, ich glaube, der ist nicht mehr da. Aber wenn er da ist, auf jeden Fall holen. Also der ist safe in Top 10 Quarterback in meinen Weekly Rankings hier. Lambo Moon sagt, na glaubt ihr nicht, dass James sein Spiel etwas an Peytons Stil anpasst? Ja, klar, safe. Also diese extreme Interception-Quote wird er nicht mehr haben, weil einfach das Scheme vom Coach und von den Saints einfach sehr Quarterback-freundlich ist. Da hat ja auch Taysom Hill sogar eine gute Completion Percentage gehabt. Also von daher, das wird natürlich nicht so krass werden. Von daher noch ein Argument mehr, James Winston da selbstbewusst aufzustellen. Mein nächster
und warte eben, das muss ja nichts Schlimmes sein. Und man muss immer dazu sagen, wenn man James Winston Interceptions auch nennt, die, also total viele kamen davon ja in Garbage Time. Ich habe jetzt, also bin schlecht vorbereitet jetzt hier, aber ich hätte das mal raussuchen können, wie viel davon in Garbage Time kam. Aber super viele, soweit ich mich richtig erinnere. Von daher, diese Stat, die trügt auch immer so ein bisschen, ne? Entschuldigung.
Jo, den ich auf jeden Fall nennen muss, ist natürlich Sam the fucking Goat Darnold von den Carolina Panthers. 30% rostert, also der ist auf jeden Fall noch da, also ziemlich hoch, ne? Also das scheint auf jeden Fall auf der ganzen Welt einige Leute abseits zu hören und meinen Sleeper-Tipp in die Tat umgesetzt zu haben. Also 30% Owen tatsächlich gegen die New York Jets. Und die, wir waren ja eben bei schlechter Secondary. Die Jets, ja, die sind mindestens genauso schlecht wie die Cardinals. Von daher, Sam Darnold. Also, ihr könnt ihn jetzt einfach mal aufnehmen in der ersten Woche, gucken, was passiert. Wenn er da reinkotet, dann safe natürlich wegschmeißen und nie wiederholen. Aber wenn er da auf jeden Fall vernünftig liefert, dann habt ihr ein paar Wochen, also 2, 3, 4, 5 Wochen, wo ihr den hintereinander streamen könnt. Und dann wissen wir, okay, Sam Darnold kann vielleicht was reißen gegen schlechte Defenses. Das Schedule bis Woche 8 ist ordentlich. Von daher, Sam Darnold, Revenge Game. Hier kommt's auch von Tommy, natürlich, Revenge Game. Let's fucking go, Sam Darnold. Ich bin all in.
Ja, hab ja schon gesagt, war letztes oder vorletztes Jahr mein Sleeper, von daher kann ich dem nur beipflichten, Raphael. Endlich schlägt mein Sleeper ein. Und ich bin hyped. Es wird geil. Es wird einfach geil. Aber ja, Quarterbacks haben wir damit auch abgehandelt. Vielleicht das Gute, am Samstag werde ich vielleicht noch hier und da, am Freitag, je nachdem, werde ich den einen oder anderen Quarterback fürs Upside Bowl Scoring oder auch für meines PPR Scoring mal noch vorstellen, der noch zu haben wäre. Also wenn ihr da streamen müsst, dann schaltet auch Freitag, Samstag wieder ein, weil da gibt's dann noch diese Option. Dann, da werde ich mich auch an die Rosterbegrenzung halten. So wie ich es jetzt getan habe, unter 40% jetzt ab jetzt alles bei mir. Und ich habe ein paar Running Backs und Matthias hat ja eben schon, mit Namen, ne? Aber ich hoffe, es war Matthias, hat er eben schon die Frage gestellt, wie es so mit diesen Running Backs aussieht, die in zweiter Reihe stehen. Und ich habe da halt jetzt erstmal einige von. Ich habe da nämlich 3 Stück von. Und ich habe sie genau in der Reihenfolge, in umgekehrter Reihenfolge, wie ich sie mal aufnehmen würde, um jetzt nicht für Woche 1 zu stechen, weil wir sind ja jetzt noch nicht im Start-Sit, sondern tatsächlich im Take im Tuesday. Und der erste ist tatsächlich Tyson Williams. Der ist 23% owned. Erste Woche ist gegen Las Vegas. Letztes Jahr war er als undrafted Free Agent im Practice Squad. Und jetzt ist er halt die Nummer 2 hinter, nicht Brian, hinter Gus Edwards. Ja, weil er halt jetzt Jim oder John Harbaugh, Junge, heute geht's aber hier richtig ab. Also weil er Harbaugh beeindruckt hat, ne? Und eventuell ist ja noch mehr drin als nur diese Rolle. Ich weiß nicht, wie die Ravens Gus Edwards einschätzen, ob sie tatsächlich in ihm dann auch diesen Workhorse sehen oder ob da Tyson Williams tatsächlich vielleicht was abknapsen kann, ob er die J.K. Dobbins Rolle, wenn auch nur zu 80% irgendwie ausfüllen kann. Also ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ist Tyson Williams für mich so ein Schuss ins Blaue, den ich hier und da in tieferen Ligen aber gerne mal riskiere und gerne auch dann aufnehme.
Die Frage ist halt, wird Tyson Williams die Gus Edwards Rolle bekommen oder wird er nur ein Gus Edwards Light sein? Und wenn er Gus Edwards Rolle bekommen sollte, ja, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, wow, den muss ich haben. Also der muss dann schon Gus Edwards Plus sein, ja, dass ich sage, okay, der wird pro Spiel seine 10 bis 13, 14 Touches haben, dass er wirklich auch Standalone-Wert hat. Das sehe ich nicht so ganz bei Tyson Williams. Wie gesagt, Lamar Jackson ist ja auch noch da. Aber die Frage ist, wie gut ist er? Ja? Wie hoch ist sein Talent? Und kann er Gus Edwards vielleicht ablösen? Da bin ich auch skeptisch, aber ich bin auch Gus Edwards Fan. Aber trotzdem, so ins Blaue kann man auf jeden Fall mit Tyson Hill auf jeden Fall, kann man den mal aufsammeln, ne? Also für $0 am besten. Also falls ihr euch jetzt fragt, wie viel soll man da bieten? Ich würde da gar nichts bieten.
Ja, klar.
Ja. Aber ja, den auf jeden Fall kann man den auf die Liste packen. Mein erster ist Devin Booker, vielleicht relativ offensichtlich. Die Giants haben noch nicht entschieden, ob Barkley spielt. Also die kamen jetzt die letzten Wochen, ich glaube vorgestern kam die News, dass er wohl spielen soll. Aber mit dem Verlauf des Tages hat sich dann eher so die Richtung entpuppt, dass sie es noch nicht genau wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Also es kann immer noch sein, dass er nicht spielt. Und sollte der nicht spielen, haben wir einen ganz klaren Backup mit Devin Booker. Und der wird dann ja mindestens mal ein Running Back 2 sein in meinen Rankings und damit ein klarer Start. Also von daher, Devin Booker ruhig mal aufnehmen und schauen, ob die Giants Saquon Barkley spielen.
Ja, fair. Also wenn Saquon, genau, also du hast alles gesagt. Wenn Saquon Barkley nicht spielt, dann ist er ganz klar eine Option. Von daher kann ich dir nur beipflichten da. Ich habe jetzt meinen zweiten, ja, Spieler, der ist 40% Roster tatsächlich. Also Preseason mattert halt doch schon irgendwie, weil vorher Kanten mattert. Ja, ich das matters. Also Preseason matters. So mattert halt doch irgendwie, weil ich glaube, außer Upside-Hörern beziehungsweise Leuten, die den Upside-Rookie-Guide gelesen haben, hatte keiner mit dem gerechnet. Und das ist Ramondre Stevenson von den New England Patriots. Der hatte ja eine außerordentliche Preseason, hat die klar dominiert und ist meines Erachtens auch die klare Nummer 2 Option zu Damien Harris. Wer weiß, was da noch passieren kann. Und jetzt ist meine große Frage an dich, Raphael. Wir haben Damien Harris, wir haben Ramondre Stevenson. Siehst du entweder, also Damien Harris als klaren Leadback oder dass Ramondre Stevenson vorbeikommt. Also siehst du einen klaren Leadback oder siehst du immer noch dieses messy Patriots Backfield, weil vor allem James White ist natürlich jetzt mit Mac Jones auch wieder interessanter?
Ja und nein. Also ich sehe einen Leadback mit Damien Harris, aber ich sehe in gewisser Weise schon auch einen messy Backfield wegen James White, weil er halt die ganz klare Third-Down-Rolle hat, ja, also es gibt keinen, also wenn du jetzt nach einem Third-Down-Running-Back fragst, dann würde jeder James White sagen. Und ich glaube, Stevenson wird nicht an Damien Harris vorbeikommen. Damien Harris ist ein guter Running-Back. Und ja, natürlich war der Cut von Sony Michel gut für Stevenson, was die Opportunity angeht und was die Chance angeht. Aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr annähernd passieren wird. Damien Harris ist für mich der klare Starter. Und Damien Harris ist auch jemand, den ich auf jeden Fall hoch draften würde. Ich glaube, mein Running-Back 21 oder 20 in meinem Ranking. Also ich sehe Stevenson da als Null-Gefahr, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja. Yes, mein nächster ist schon wieder quasi ja in der Devin Booker-Rolle so ein bisschen, obwohl der hat schon auch ein bisschen mehr Standalone-Wert, muss ich sagen. Aber es ist Jamal Williams von den Detroit Lions, denn DeAndre Swift scheint Woche 1 zu verpassen. Und damit ist Jamal Williams ja wieder ein Running Back 2 ja, in meinen Rankings und damit auch wieder ein klarer Starter. Also falls der auf eurem Waiver-Wire ist, dann müsst ihr unbedingt zuschlagen. Swift scheint Woche 1 nicht zu spielen und habt den immediately Starter, gerade auch wenn ihr vielleicht in den ersten 4 Runden 3 Receiver gedraftet habt oder ne, ich sag extra Receiver wegen Tight End, falls ihr mit Tight End, also mit Receiver Flex spielt, ne, nur einen Running Back vielleicht habt und dann hinten raus einen Carter, einen Lindsay oder sowas, dann ist es sehr, sehr von Vorteil, wenn ihr dann Jamal Williams aufpickt. Das ist mein zweiter Spieler, unbedingt nehmen, wenn er auf dem Waiver-Wire ist.
Ja, ist fair. Also genau dasselbe Argument wie eben. Ne? Ich bin voll und ganz bei dir. Aber was machen wir mit Jamal Williams, wenn DeAndre Swift fit ist? Also ganz abschreiben kann man ihn halt nicht, aber dann ist er halt auch kein sexy Waiver-Wire-Pickup, oder?
Genau, dann, also der ist jetzt kein Kareem Hunt Standalone-Spieler. So Kareem Hunt light. Wird auf jeden Fall seine Rolle haben, ist ein guter Blocker. Er wird auch Third Down sicherlich die eine oder andere Rolle spielen. Goal-Line und sowas hat er auch immer wieder bekommen bei den Packers. War jetzt nicht so unbedingt erfolgreich, aber man hat es ihm gegeben. Von daher kein sexy Spieler mit massig Upside, aber auf jeden Fall einer, den man, wenn man Zero Running Back gegangen ist, bestimmt Das ein oder andere Mal auf der Running Back 2 Position oder einen Flex aufstellen wird.
Ja, das ist fair. Also ich glaube auch, so eine Flex-Option in guten Matchups bleibt er, weil war er ja auch. Und von daher ja, sehr gut. Und wenn Swift nicht da ist, dann bin ich ganz bei dir. Ja, ich habe einen, bei dem wir uns natürlich wieder streiten werden oder du mir nicht zustimmen wirst. Das ist mit 38% Ownership gegen Atlanta spielt Kenneth Gainwell in Woche 1. Kenneth Gainwell wird in Woche 1 auch schon, denke ich, auf jeden Fall der Third Down Back sein. Also er wird direkt in einem Committee erstmal spielen und für mich hat er halt Chancen, auch das Backfield da früh zu übernehmen, weil und das Wichtige ist, ihr kriegt ihn halt auch im Moment fast umsonst, ne? Also in super vielen Drafts, die ich gemacht habe, auch Mock-Drafts, war Kenny Gainwell überhaupt kein Thema. Weil viele eben an Miles Sanders immer noch glauben. Ich tue das nicht, weil Miles Sanders wusste halt mit seinen Opportunities nichts anzufangen. War teilweise Code, der hat eine 53,8%ige Catch-Rate gehabt letztes Jahr. Ist, seit er in der NFL ist, auf einer Stufe mit Sony Michel, was Rushing Yards Over Expected angeht. Also, ja, come on. Wenn da Kenny Gainwell nicht vorbeikommen sollte, dann Kenny Gainwell, ja, in der Pre-Draft-Folge von mir verschrien als der neue Alvin Kamara. Also, wenn ich jetzt
ja, also das safe nicht, aber ich habe Kenneth Gainwell auch aufgeschrieben, also für mich auch ein klares Waiver-Wire-Target. Ich habe den ungewöhnlicherweise auch in drei meiner Ligen, ist irgendwie zu mir gefallen und ich sehe definitiv Upside, also ich sehe nicht, dass der Miles Sanders die Rolle streitig macht, weil ich glaube mit Jordan Howard Cut und Kerryon Johnson Cut hat man sich schon ziemlich bekannt zu Miles Sanders. Trotzdem eröffnet das natürlich auch eine große Möglichkeit für Kenneth Gainwell, da Opportunity zu sehen. Gerade auf Third Down. Und ist auch kein schlechter Runner, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich glaube, Miles Sanders hat auf jeden Fall ein gutes Stück drüber. Von daher ist Kenneth Gainwell für mich auch ganz klar auf der Liste. Neben Booker und Jamal Williams. Also Jamal Williams und Booker, da würde ich tatsächlich auch schon, je nachdem, was für ein Running Back Room ihr habt, würde ich da schon so 5-7% ausgeben. Wie gesagt, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ne? Falls ihr irgendwie besser darin seid, dann verwaltet das ein bisschen anders. Weil das werden keine Season-Long-Starter sein, Booker und Jamal Williams. Aber ich gucke immer nur von Woche zu Woche. Mir ist eigentlich Woche 14, 15 egal, wie viel Geld ich da noch habe. Wie im echten Leben. also von daher, Kenneth Gainwell ist für mich auf jeden Fall auch ein Target. Und den sehe ich natürlich über Booker, was das Money angeht. Weil den kann man auf jeden Fall schon mal die 7% mal geben, wenn er da die Rolle bekommt. Und wenn er da so ein James White-Liker-Spieler wird, dann hat er auf jeden Fall seine Rolle. Von daher, Kenneth Gainwell ist bei mir auch auf der Liste. Ich bin ja keiner, der jetzt irgendwie grundsätzlich einen Hate auf Spieler hat, sondern ich evaluiere nur die Situation. Und mit Kerryon Johnson, mit Jordan Howard habe ich da keinen Platz gesehen. Jetzt sind die beide weg, deswegen Kenneth Gainwell ein bisschen drüber. Mein nächster Spieler ist tatsächlich Malcolm Brown von den Miami Dolphins. Der ist 12% rostert. Jetzt wird es ein bisschen deeper, ne? Also die wir eben angesprochen haben, sind ein bisschen sexier. Bis auf Stevenson, da bin ich ja nicht deiner Meinung. Aber Malcolm Brown ist so das Running Back-Gespenst des Leadbacks. Ja? Er hat es ja letztes Jahr bei Cam Akers gemacht. Wird es dieses Jahr vielleicht mit Miles Gaskin machen, dass er ihn so weit stört, dass Miles Gaskin zumindest kein Workhorse ist, kein Leadback ist, in dem Sinne, dass er vielleicht 20 Touches bekommt wie letztes Jahr, sondern eher 15 Touches oder was. Und 7 bis 10, 11, 12 wird er Malcolm Brown sehen. Und das wird halt wehtun. Ne? Gerade auch auf Third Down. Wenn Gaskin die Third Down-Rolle nicht sieht, dann sinkt sein Upside extrem. Die Goal-Line ist auch eine Gefahr. Da könnte Malcolm Brown auch eine Rolle spielen. Also sehr unsexy. Der Typ ruiniert viele Backfields und ich kann mir vorstellen, dass er die ersten Wochen da ja schon Standalone-Wert hat bei den Dolphins. Ich würde aber kein Geld rausschmeißen. $0. Ich kann mir aber vorstellen, dass Malcolm Brown für Woche 2, also Take Him Tuesday 2, wahrscheinlich bei vielen so für 20, $30 also geclaimed wird. Genauso wie letztes Jahr, weil er einfach irgendwie 2-3 Touchdowns macht oder sowas. Also Malcolm Brown ist so ein kleiner Sleeper von mir.
Ja, ich hatte auch überlegt, den mit aufzunehmen, aber ich konnte es irgendwie nicht übers Herz bringen. Ich mag ja Miles Gaskin, ich weiß es nicht. Aber scheinbar mögen die Dolphins ihn nicht so wie ich. Ich weiß es nicht. Aber ja, bei Malcolm Brown sehe ich so ein bisschen High Risk, High Reward, wobei du eigentlich keinen Risk hast, weil du ja 0% im Moment bieten musst. Also du musst
ja, weil einfach Ahmed auch noch da ist. Ne? Und ja. Ich weiß nicht, inwieweit sie dann auch Ahmed einsetzen. Genau. Schwierig zu sagen. Also Malcolm Brown, wie gesagt, Goal-Line wird ganz spannend, wen sie da einsetzen. Wenn das wirklich Malcolm Brown bekommt, dann könnte das so eine Jordan Howard-Season werden, wo er in den ersten Spielen irgendwie 5 Touchdowns macht mit 5 Goal-Line-Attempts oder sowas und den Rest des Spiels gar nichts mehr sieht. Also bisschen undurchsichtig, aber klar, ne, wie gesagt, wenn er da ein bisschen mehr sieht als nur die Goal-Line, dann könnte er Standalone-Wert haben.
Ja, genau. Es ist nämlich die Frage, wie viel Goal-Line-Opportunities wird er auch sehen?
Oder auch wie viel wird das ganze Team überhaupt sehen?
Ne? Ja, das meine ich ja, weil es geht in Woche 1 gegen New England und dann gegen Buffalo. Ja, ich weiß es nicht so recht. Also, schwierige Kiste.
Situa.
Ja, genau. Also, irgendwer hat auch Tua schon mal mir als Start genannt oder mich danach gefragt. Da habe ich, ließ mir kurz kalt den Rücken runter. Grundsätzlich aber hast du vollkommen recht mit dem, was du sagst. Von daher, wie gesagt, ich hatte auch kurz überlegt, die mit aufzunehmen, aber finde da die anderen Optionen deutlich sexier tatsächlich. Auch die ich als letztes habe, ist eigentlich mehr was für den Start zu Saturday, aber er ist nur zu 38% owned.
Tevin Coleman.
Und er ist halt Starter gegen Carolina.
Ja. Habe ich jetzt auch mit 38%. Musste Tevin Coleman sein.
Ja. Mehr gibt's noch nicht zu sagen. Also er ist Starter gegen Carolina.
Stimmt eigentlich, ja. Die Frage ist wirklich, und es wird mich richtig abfacken, aber die Frage ist wirklich, wie sieht da die prozentuale Verteilung aus, ne? Mit Ty Johnson, mit Michael Carter. Also, ich weiß es nicht, ja. Also, Tevin Coleman ist für mich einfach kein guter Running Back. Letztes Jahr grottenschlecht einfach nur gespielt. Schauen wir mal. Aber er stand jetzt Starter und ein Starter sollte mindestens mal Desperate Flex-wise aufgestellt werden. Ne? Also, mehr nicht. Also, wenn ich den in mein Ranking werde, wahrscheinlich so um die 35 sein oder sowas, Running Back-wise. Desperate Flex, aber sollte man aufnehmen, ja.
Ja, sehr gut. Hast du noch einen Running Back? Ansonsten
Ich habe Ich habe noch zwei, also einer davon ist ein ganz deeper Sleeper, einer davon ist auch so ein Standalone-Light-Spieler, Daryl Williams von den Kansas City Chiefs, der ist 18% rostert. CH ist der klare Leadback, Daryl Williams wird aber auch hier und da seine Rolle haben. Da ist auch wieder die Frage, was ist mit der Goal-Line, da war CH wirklich schlecht letztes Jahr. Daryl Williams etwas erfolgreicher, also von daher, den sollte man vielleicht auch nicht vergessen, kommt dann da auch wieder auf die Liga an, wenn ihr schon 5 gute Running Backs habt oder 4 sogar, dann braucht ihr jetzt keinen Daryl Williams, ne? Kommt immer auf euer Team drauf an. Und der letzte ist Tony Jones Jr. von den New Orleans Saints, der ist 10% rostert. Latavius Murray hat zwar das Team geschafft, aber der Boy sah sehr gut aus, ne? Tony Jones Jr., geiler Name übrigens, sah sehr, sehr gut aus und könnte mir gut vorstellen, dass er da an Latavius Murray vielleicht vorbeikommt und sogar vielleicht etwas mehr sieht als Latavius Murray in den letzten Jahren, weil Latavius Murray einfach Latavius Murray ist und das vielleicht auch nicht reicht, um irgendwie annähernd irgendwie an Camaras Touches zu kommen. Deswegen, Late Flyer, Sleeper, für mich auch kein Geld ausgeben, Tony Jones Jr. beim Hinterkopf behalten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr geärgert, dass Latavius Murray da nicht gecuttet wurde, weil Tony Jones habe ich auch in einigen Ligen, vor allem auch Dynasty, dann irgendwie noch als Deep Sleeper mit aufgenommen. Aber ich glaube trotzdem, dass Tony Jones die Nummer 2 ist. Also da bin ich mittlerweile schon von überzeugt. Ja.
Na, das ist halt auch wieder, also wenn man eine klare 2 hat, wie zum Beispiel Daryl Williams, das ist die klare 2.
Ne? Ja, ja, das, ja.
Dann kann man damit so einigermaßen arbeiten, aber der ist halt dann 2B, 2A, ne? Da ist halt noch ein Murray dahinter. Und das ist halt das Unsexy dabei, ne? Das ist halt, das nimmt halt massig Floor einfach auch weg, ne? Von diesen Spielern. Das ist halt bei Jamal Williams zum Beispiel ganz anders, ne?
Das ist so, ja. Definitiv. Definitiv. Ich würde sagen, wir kommen zu den Wide Receivern. Ich habe 3 Stück an der Zahl und von großen Roster-Prozenten bis zu niedrigen. Wenn ich die ranken würde, ja, komme ich später vielleicht noch zu, aber Bryan Edwards ist mein erster, er spielt gegen Baltimore auch als in der Woche 1, war letztes Jahr ja verletzt, hatte es dann, als er wiederkam, schwer am funktionierenden Aguilar vorbeizukommen, also ich finde, man muss echt ein Award dafür verleihen, dass Las Vegas es geschafft hat, Nelson Aguilar gut aussehen zu lassen. Da kam er auf jeden Fall nicht dran vorbei, aber man muss sagen, wenn er auf dem Feld stand, dann hatte er einen höheren Target-Per-Route-Run-Wert als zum Beispiel Henry Rux und nur einen geringfügig niedrigeren als Nelson Aguilar eben. Also ich denke, Edwards ist der klare Nummer 1 Wide Receiver bei Las Vegas tatsächlich, da lege ich mich fest. Es ist meine, ist das schon eine Bold Prediction? Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall meine Prediction. Vor Henry Rux und wer auch immer da noch so ist, ich glaube, irgendwer ist doch da, der
Renfro.
Renfro und noch irgendwer. Zay Jones. Zay Jones, genau. Ich wurde in der Analytics Dynasty League dafür ausgelacht, dass ich, was habe ich nochmal für ihn getradet? Ach ja, nur ein bisschen Cap Space. Also ich glaube, dass Bryan Edwards halt richtig geil wird und wurde dann dafür ausgelacht, weil mit der Bemerkung, dass er es ja nicht mal schafft, an Zay Jones vorbeizukommen. Das ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, Bryan Edwards wird der Nummer 1 Wide Receiver und die Nummer 2 Receiving Option. Ja, nach Darren Waller halt. Und von daher, ja, die Defense der Raiders, genau, gut, dass ich das noch hier notiert habe, wird, sie gegen Baltimore vor allem auch, wenn es jetzt um Woche 1 geht, in eine klar miese Position bringen. Damit müssen sie dann eben auch werfen. Und die Defense der Raiders wird sie generell immer in die miese Position bringen. Deshalb, Gamescript-wise auch Bryan Edwards.
Ja, stimmt. Bryan Edwards ist hier meine Nummer 5 tatsächlich, aber noch deutlich vor den anderen, die dann auch danach kommen. Bin ich ganz bei dir. Bei den Raiders ist immer die Frage, wie viele Wide Receiver Shares oder wie viele Wide Receiver Targets sehen die Wide Receiver, die sind eher, ne, Darren Waller ist die klare 1, muss man einfach so sagen. Und dann ist halt die Frage, wie viel bleibt da noch für Rux und Edwards übrig. Aber ich hätte auch lieber Bryan Edwards, da bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt 2, die ihr eh schon gedraftet hättet sollen. Jacoby Myers und Russell Gage, die sind beide mit über 50% rostert. Ich hoffe, ihr habt die schon gedraftet, von daher müsst ihr da nicht viel sagen. Wenn die auf dem Waiver-Wire sind, also Jacoby Myers würde ich 15% bieten, Russell Gage auch 10-15%. Das sollten, ja, weekly-wise zumindest Flexer sein, mit Upside auf jeden Fall. Den ersten, den ich nenne, offiziell, ist Terrace Marshall Jr. von den Carolina Panthers, 43% rostert. Die spielen gegen die Jets. Die Jets haben eine verdammt schlechte Secondary. Und wenn Terrace Marshall da weitermacht, wo er in der Preseason aufgehört hat, dann reden wir hier von sehr, sehr viel Geld, was wir da auf dem Waiver Wire rausknallen würden, den ihr dann schon im Roster habt. Also von daher, Terrace Marshall, wenn er noch da ist, das ist ein Upside-Spieler.
Ja, auf jeden Fall. Also alle drei, die du jetzt genannt hast, habe ich auch vor Bryan Edwards. Wie gesagt, ich habe ja unter 40% genommen, aber würde die drei auch tatsächlich dann vor ihm ranken. Deshalb bin ich einfach ganz klar bei dir. Terrace Marshall, sehr spannend zu sehen, wie das da, also man könnte jetzt damit argumentieren, dass es ja ein Messi-Wide-Receiver-Core wird und Terrace Marshall mehr so der Curtis-Williams-Type ist, also eher mit wenig Curtis Upside Samuel. Dann. Curtis Samuel, was auch ich gesagt habe. Ist dann halt nicht so geil, aber auch Curtis Samuel war season-long gesehen halt auch keine schlechte Receiving-Option, ne? Also ich glaube.
Ja, aber bei solchen Wide-Receivern guckt man ja auch weekly-wise, ne? Wie ist das Matchup?
Wie ist die
Defense, gegen die man spielt und sowas? Also es sind ja keine Full-Time-Starter auf der Wide-Receiver-2-Position, sondern Flexer. Und da kommt es dann halt drauf an. Nimmst du den Running-Back, den du da noch hast, oder nimmst du halt den Wide-Receiver, dann legst du halt ab. Hat der eine mehr Floor, der andere mehr Floor, willst du Upside, willst du Ceiling, von daher.
Also ich würde übrigens Terrace Marshall auch, jetzt gut, dass du es sagst, mit Running-Backs und so, ich würde Terrace Marshall bisher über den genannten Running-Backs nehmen.
Kommt drauf an, also Jamal Williams zum Beispiel, wenn du wirklich desperate bist, ne? Also kommt immer drauf an, wie dein Team
nicht
aufgestellt ist.
Ne?
Wenn du
außer denen, die du genannt hast, die dann Instant Running Back 1 sind, also Jamal Williams und Devin Booker, Entschuldigung. Ja. Genau. Dann kommt mein zweiter und ich nenne ihn, glaube ich, zum dritten Jahr in Folge am Take'em Tuesday in Woche 1. Mit 27% Ownership, er spielt gegen Seattle und das ist Paris Campbell. Dieses Jahr tut es mir besonders weh, weil er mit Carson Wentz halt spielt und ich habe mich echt schwer getan, ihn zu nennen. Man muss ja sagen, letztes Jahr hat er halt auch eingeschlagen. In Woche 1 hat er ordentlich Punkte aufs Brett gezaubert, als die Nummer 1 Receiving Option für Philip Rivers halt auch, ist das Problem. Wenn er jetzt fit ist und endlich mal das zeigen kann, wozu er imstande ist, ja, dann muss es einfach ein geiles Jahr für ihn werden.
Ja, let's go. Ich habe den in einer Dynasty, würde mich freuen auf jeden Fall. Hoffen wir alle. Also ich glaube, jeder, der Fantasy spielt oder der Football guckt, der hofft, dass Paris Campbell irgendwas zustande bringen kann. Mein nächster, den habe ich noch vor Paris Campbell, ist Sterling Shepard, 37% owned. Wie gesagt, Kenny Golladay wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Evan Ingram wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Dann bleiben nur noch Slayton und Shepard. Barkley wird vielleicht auch nicht spielen. Ja, dann noch mehr Targets für Sterling Shepard. Also Sterling Shepard unbedingt aufnehmen, ist eh auch ein guter Spieler, also real-life-wise, ne, ist es ein guter Spieler. Auch wenn Golladay zurückkommt, hat er den Slot sicher. Von daher, Sterling Shepard würde ich auch, wie gesagt, ich sag's immer wieder, ich kann nicht mit Geld umgehen, aber 7-10% für Sterling Shepard halte ich für eine ordentliche Range, weil der auch nach der Rückkehr von Golladay durchaus relevant sein kann.
Ja, ich muss fairerweise gestehen, ich habe auf Shepard gar nicht geguckt, weil ich davon ausgegangen bin, dass der gedraftet wird. Also,
Genau. Hätte ich auch nicht vermutet. Also, aber wahrscheinlich in der Offseason zu wenig behandelt.
Ja, krass.
Beziehungsweise, also, da wusste man, glaube ich, noch nicht so ganz. In den Folgen, wo wir Late Round und Sleeper besprochen haben, war, glaube ich, noch nicht ganz klar, dass Kenny Golladay da
solche Probleme hat. Also, Sterling Shepard generell irgendwie jedes Jahr so ein bisschen, also, er ist jetzt keine Upside-Option, ne, aber generell immer so ein bisschen undervalued, was den Floor angeht. Und wenn jetzt vor allem Kenny Golladay und ja auch Kadarius Toney dann irgendwie hier und da verletzt sind, nicht ganz fit, dies und jenes, dann ist Sterling Shepard natürlich hervorragend. Also guter Wi-Fi-Pickup, ja. Ich habe jetzt noch einen für ganz tiefe Ligen. Wobei ich aber glaube, dass es ein guter Pick, also sich als guter Pickup herauskristallisieren könnte oder wird. Und das ist der 12% geownte Van Jefferson, der in Woche 1 gegen Chicago spielt. Und Los Angeles hat es ja schon gezeigt, dass sie drei Wide Receiver featuren können mit Josh Reynolds, der ja letztes Jahr durchaus hier und da in guten Matchups mal flexibel war. Und ich glaube besonders.
Das war aber eher mehr Zufall als irgendwie vorhergesagt, oder?
Es geht so. sie können drei Wide Receiver.
Also, wenn hier und da ein paar Wochen hat jeder Spieler, oder? Also.
Ja, nee, nein. So war es jetzt nicht. Bei Josh Reynolds war schon, der hatte, ich glaube, 700 Yards oder so. Also, es war schon so, dass es ein ordentlicher Wide Receiver war. Und besonders mit Stafford jetzt an der Center und eben auch, ja, den dort ansässigen Running Backs, glaube ich, werden sie das Passspiel noch mal deutlich besser aufziehen. Und Van Jefferson übrigens letztes Jahr, habe ich mir auch nochmal notiert, ein Target-Per-Route-Run-Wert von 0,25, also 25% im Endeffekt, der Routen, der gelaufen ist, hat er ein Target gesehen. Jede vierte Route. Was halt ein Elite-Wert ist, ne, den Wert haben Hopkins und Co. Ist natürlich klar, ein geringes Sample-Size von, was hat er irgendwie an die 200 Snaps knapp gehabt. Aber ich sag, go get him, das einzige Risiko ist tatsächlich DeSean Jackson, ne? Wobei ich mich bei DeSean Jackson frage, gibt's den eigentlich noch oder steht der nur so auf diesem Depth Chart? Also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was mit dem ist, weil von dem sieht und hört man einfach gar nichts. Deshalb, Van Jefferson ist da meine Nummer 3 und dementsprechend schlüpft er eine ordentliche Rolle, die Value sehen kann.
Mhm. Ja, ist eher für tiefe Ligen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Habe ich da auch noch zwei, die auf jeden Fall für tiefere Ligen sind. Ich habe aber noch, ja, einen zumindest, wo ich auch in normalen Ligen sagen würde, einfach mal holen, gucken, was passiert. Tyrell Williams von den Detroit Lions ist 41% rostert gegen San Francisco, die auch irgendwie Cornerback-Probleme haben. Er ist die etatmäßige Nummer 1 auf der Wide-Receiver-Position erstmal, ja. Also, und wenn Swift auch noch ausfällt, dann werden auch noch ein paar Targets mehr hingehen. Also Hawkinson ist eh safe, ne, wissen wir alle. Aber Tyrell Williams zumindest Nummer 1 Wide-Receiver. Breshad Perriman ist jetzt bei den Chicago Bears. Von daher, Tyrell Williams 41% rostert. Nehmt den mal auf und schaut, was passiert in Woche 1. Da einfach nur 2-3%, dass ihr den bekommt und dann mal schauen, was da in Woche 1 so geht. Also mehr würde ich jetzt auch nicht dafür bieten.
Ja, über Tyrell Williams habe ich auch hier und da schon mal nachgedacht in irgendeiner Liga, also in vielen Ligen, aber ich habe da irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Das kann ich gar nicht rational beurteilen, weil im Prinzip ist es halt so, dass es gibt halt Hawkinson und dann gibt's irgendeinen der Wide Receiver. Also es könnte sogar sein, dass Amon Ross St. Brown wird, unser Amon Ross St. Brown.
Ja, der ist mein Nächster, deswegen im Tweet, ne? Upside hat einen deutschen, den sie von Wearboy holen wollen. Deswegen werden wir jetzt ganz offiziell Amon Ross St. Brown von den Detroit Lions auch noch nennen. 41% Roster hat genauso viel wie Tyrell Williams übrigens. Also einer von den beiden könnte eine ordentliche Woche haben.
Ja, und ja, ich bin da, also bei den Lions ja sowieso, ist nicht so mein Metier, wo ich mich drin rumtreibe. Mein Etablissement, könnte man auch sagen, da wenn der Lions an der Tür steht, dann bin ich raus.
Ist nicht so dein.
Gute Frage hier übrigens auch noch von iFrog, muss ich sagen, weil er ist nur 33% rostert und ich habe ihn nicht mit aufgenommen, weil ich ihn ja immer empfohlen habe zu draften. In meinen Rankings ist er ja super hoch, deswegen macht es für mich keinen Sinn. Zu AJ Green, ja, AJ Green hätte ich lieber als jeden, den ich genannt habe. Du nicht, ich weiß.
Ich nicht.
Aber ja. Ich schon.
Ich wollte nur noch mal sagen, ich nicht, ja. Aber genau, du hast ja jetzt einen Sleeper genannt, deswegen nenne ich jetzt auch nochmal zwei und das ist einmal Cass Watkins von den Philadelphia Eagles, 7% rostert gegen die Falcons. Also wird ein nices Matchup auch für Jalen Hurts übrigens, den ihr auch alle wahrscheinlich gedraftet hat. Also Cass Watkins, wissen wir alle, Preseason hat er irgendwie ja ganz gut ausgesehen, hat eine tiefe Bombe gefangen. Von daher einfach mal holen, gucken, was passiert. Ist eher, wie gesagt, eher was für deepere Ligen. Der andere ist Josh Palmer, tatsächlich, weil Tyron Johnson wurde ja gecuttet.
Jetzt wird's
und, deep. Jetzt wird's deep, ja, ist ungefähr, ja,
Van
ungefähr
die Range
von, ja, das stimmt. Von Van Jefferson, ja. Also von daher, ich wollte mich ja da nahtlos dran anknüpfen. Also von daher, Josh Palmer, Tyron Johnson wurde gecuttet. Jetzt ist halt die Frage, ja, Mike Williams, Keenan Allen, Jane Guyton, was passiert da, ja, KJ Hill. Kann Palmer sich da etablieren als dritter Wide Receiver oder vielleicht als zweiter sogar oder als 2B? Und dann wäre es schon gut, wenn ihr den vielleicht habt in deepen Ligen. Also Josh Palmer, 12% owned. Kann man vom Waiver holen.
Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Kann man machen. Ich werde meine Tight Ends erst am Freitag verkünden, weil jetzt ein Tight End aufnehmen, da war ich. Bei Quarterback habe ich noch gesagt, komm, das machst du mit, aber bei Tight Ends, ne. Also, wenn ihr keinen gefunden habt, den ihr draften könnt, dann braucht ihr jetzt auch keinen mehr aufnehmen, weil da machen wir am Samstag einfach die Start-Sits und dann habt ihr noch die Empfehlung,
okay,
den richtigen aufzunehmen.
Aber
du hast welchen?
Genau. Ich hab dir auch schon gerankt. Pass auf.
Boah, jetzt kommt's.
Ich will alle für 0 Dollar, ne? Also alle für 0 Dollar, ne? Keine Frage. Der erste, den ich nehmen würde, Zach Ertz, Philadelphia Eagles, 47% rostert. Und das ist crazy, ne? Also 47% rostert. Der war einfach mal ein Tight End 3 Consensus, also das ist echt krass. Also Zach Ertz kann man trotzdem aufnehmen, ja? Also die Tight End Targets bei den Eagles werden halt konstant so bleiben. Er hatte in der Preseason mehr Targets als Goddard, klar, beide haben nicht gleich viel gespielt, aber Zach Ertz wird ein Bestandteil sein. Dann der zweite ist Gerald Everett von den Seahawks, 44% rostert, sollte der Tight End 1 sein. Die Frage ist nur, wie viel sieht der Tight End 1 bei den Seattle Seahawks? Wie gesagt, diepe Tight End Targets hier von mir. Dann der dritte ist Anthony Firkser bei den Titans. Wie viel sieht da der Tight End 1? Ist auch die Frage, ja. Christian hat es ja schon gesagt. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Also wer das wiedergeben kann, was er eben gesagt hat, wo der weiteste Punkt der Erde ist, der hat auf jeden Fall, kriegt auf jeden Fall von mir einen Oscar oder sowas. Aber ja, dahin sollten die Coaches dann verfrachtet werden. Firkser, wie gesagt, Tight End 1, was soll das bedeuten? Tyler Croft, New York Jets, 4% owned. Kann man auch aufnehmen, ja. Das ist der einzige Tight End, der da noch rumschwimmt. Das ist unfassbar. Die haben alle gecuttet. Also Herndon weg, Ryan Griffin weg. Noch irgendeiner weg, Yeboah weg, also von daher, keine Ahnung, Tyler Croft irgendwie ist das a thing. Der nächste ist Dan Arnold von Carolina Panthers, 8% rostert, auch irgendwie der Tight End 1, Ian Thomas sieht gar nichts, also keine Ahnung, was der da überhaupt noch macht auf dem Roster, also Dan Arnold scheint die 1 zu sein, ist ein athletischer Tight End, why not? Und der letzte natürlich, Chris Toffer Herndon von den Minnesota Vikings, 13% rostert. Da ist halt noch Conklin die Konkurrenz und das könnte wahrscheinlich schon reichen für Herndon, aber wenn nicht, dann Breakout.
Ja, also nach Zach Ertz war ich irgendwie, also Zach Ertz bin ich noch voll dabei, weil den finde ich auch undervalued, aber oh ja.
Geile Spieler, Junge, was
ja,
los?
Geile Tight End 1, geile Tight End 2.
Und überleg mal, guck mal, wie viele ich aufgezählt habe. Ne? Wenn davon einer hittet, dann können wir sagen, wir haben es gesagt.
Ja, genau. Vollkommen korrekt. Ist richtig so. Ja, wir können auch noch sagen, weil iFrog es gesagt hat, Pat Freiermuth und Donald Parham von den Chargers, aber bei Rookies sehe ich da als Tight Ends eine Gefahr. Ich sehe ja sogar bei Kyle Pitts als Rookie eine Gefahr. Von daher bei den beiden Season-Long vielleicht ja, aber jetzt für Woche 1 irgendwie vom Waiver Wire aufzunehmen, nee, danke. Wenn ihr die nicht gedraftet habt, dann lasst es auch sein. Und
ja, man muss halt sagen, die werden halt beide Touchdowns fangen. Ne? Dann du, iFrog, darfst dann aber entscheiden, wann die Wochen sind. Ne? Also das ist halt unpredictable. Der eine hat Eric Ebron noch vor sich und 3 Wide Receiver. Parham hat noch Jared Cook vor sich und, sagen wir mal, zumindest 2 Wide Receiver. Also von daher, wie willst du das predikten? Von daher ist das für mich eher keine Option. Wir haben noch eine Frage von Martin, der sagt, alle reden von Trey Lance, Justin Fields so ab Runde 12 zu draften. Ich sag ja sogar schon Runde 10. Was haltet ihr denn von Zach Wilson, Trevor Lawrence ab Runde 12? Ja, ist doch nice. Also würde ich machen. Finde ich gut. Also Zach Wilson, Runde 12, würde ich eher letzte Runde nehmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, außer Christian, dass der in Runde 12 geht, deswegen würde ich eher letzte Runde nehmen. Aber Trevor Lawrence, why not, ne? Hat ja auch Rushing Floor und sowas, also haben wir auch oft behandelt. Ist auch in meinen Rankings kein Quarterback 80 oder so, sondern in den Top 20, von daher kann man nehmen.
Ja, ich
halt das, warum alle von Trey Lance und Fields reden, ist halt das enorme Rushing Upside, ne? Das haben die ja nicht annähernd, von daher ist es relativ eindeutig.
Ja, ich habe ja meinen Zach Wilson Take schon ausgeführt, deswegen, ja, do it.
Aber iFrog sagt Woche 3, 8 und 14. Also das müssen wir aufschreiben. Ja, Woche 3, 8 und 14 müssen wir Pat Freiermuth und Parham aufnehmen. Die werden Touchdowns erzielen.
Das kriegen wir hin. Das ist gespeichert für die Ewigkeit. Ja, Raphaels räudige Defense wäre jetzt normalerweise hier die Empfehlung von dir. Die kommt, wie du schon gesagt hast, am Montag über yes. YouTube, richtig, ne?
Genau, also wenn ihr es jetzt hört im Podcast gestern, dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Ist natürlich eine atemberaubend gute Folge geworden, mit richtig geilen Tipps und ja. Sehr wenn ich schön. Richtig Bock habe, haue ich die auch nach meinem Draft noch raus, aber ich glaube, dann haben wir relativ spät.
Sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt, da haben wir alles durch vom Take Em Tuesday und wir kommen zu den Start-Sit-Entscheidungen für das Donnerstagsspiel, die mir relativ leicht gefallen sind, bis auf eine, aber ansonsten habe ich da nichts dran zu mengen gehabt. Ja, vielleicht ein paar grundlegende Dinge auch für die Leute, die neu dabei sind. Man muss es ja immer wieder sagen, Spieler, die am Donnerstag spielen, auch wenn wir sagen, ich nehme es vorweg, bei Rojo zum Beispiel sagen, Rojo wäre für mich ein Flexer. Dann bedeutet das nicht, dass ihr den auf die Flex stellt, weil ihr stellt Donnerstagsspieler nicht auf die Flex, weil ihr euch der Flexibilität beraubt, wie der Name schon sagt. Wenn ihr sie auf Running Back stellt, könnt ihr halt immer noch auf die Flex einen Wide Receiver stellen, wenn sich euer dritter Running Back dann verletzt. Dementsprechend nicht auf die Flex stellen, bitte. Dann, ja, gibt es so ein paar, habe ich letztes Jahr auch schon mal gesagt, dass einzelne Positionsgruppen fürs Donnerstagsspiel besser geeignet sind als andere. Das ist halt nicht so, und dabei belasse ich es einfach, um das jetzt nicht wieder weit auszuführen. Und ich würde sagen, wir kommen zu den Start-Sits der Woche, des Donnerstags. Soll ich anfangen?
Yes. Yes.
Ja. Also klar ist, es wird ein High-Scoring-Game. Das Over-Under ist bei 51,5, bei einem Spread von 7,5. Also immer noch ein Two-Score-Game dann im Endeffekt. Aber knapp am One-Score-Game vorbeigeschrappt. Und also es wird ein knappes Spiel, sagen wir es einfach mal so. High-Scoring und glaub dementsprechend, ja, sagt Las Vegas. Beziehungsweise sagen die Wettquoten, sagt der Markt. Deshalb sind die Passing-Optionen für mich sowieso schon mal ganz klar hervorzuheben. Tom Brady ist für mich ein Start. 7,5 ist One Score. Ist das? Ja, stimmt. Wir haben ja die Two-Point-Conversion. Danke, iFrog sagt das gerade. Vielen Dank. Ja, Tom Brady für mich ein Start. Und Prescott wäre auch für mich ein ganz klarer Start, wenn ich da nicht so ein bisschen Hesitation hätte wegen seiner Verletzung und der Tackle-Guard-Situation. Was sagst du dann jetzt zu Prescott?
Ja, ist natürlich, Zach Martin fällt aus, der Backup fällt aus, also ist natürlich nicht nice. Die Defense der Buccaneers sollte auch gut sein, ja. Also, er ist für mich eher ein Sit. Die Frage ist halt nur, kannst du dir das erlauben, einen zweiten Quarterback ins Team zu holen? Hast du einen zweiten Quarterback? Also, wenn du jetzt Jalen Hurts hast, dann würde ich Jalen Hurts über Dak Prescott aufstellen, ne? Einfach um sicher zu gehen. Ja, er ist immer noch angeschlagen, klar, full to go und so, bla bla bla, die ganze Scheiße. Er ist immer noch angeschlagen, O-Line ist jetzt nicht so perfekt, ja, bisschen, ich würde eher die Woche 1 dann sein lassen und eher den anderen aufstellen. Kommt dann natürlich auf die Option an, die ihr habt, aber an sich ist das für mich eher ein Sit. Aber klar, wenn du den hast und du hast keinen anderen, dann startest du ihn trotzdem, weil der sollte ja trotzdem 15 Punkte machen oder sowas. Aber ich glaube, das Upside ist etwas limitiert.
Genau, ich glaube auch, er hat immer noch einen Floor, einen recht hohen Floor. Aber Brumi bringt es auf den Punkt. Brumi sagt, Woche 1 kein Risiko mit Dak am Donnerstag, Fehlstartpotenzial. Das trifft es eigentlich ganz gut. Aber wenn ihr keinen anderen habt, dann bringt Dak immer noch soliden Floor, würde ich sagen, ja. Running Back habe ich eben schon vorweggenommen. Ich würde Rojo als Flexer sehen. Der Rest ist für mich dann eben, also ich glaube, Rojo ist da vor Fournette. Und Sieg ist natürlich ein Start. Und also Rojo und Sieg würde ich tatsächlich aufstellen.
Ja, also Rojo und Fournette sind für mich beides Sits, wenn Gio spielt. Rojo und Fournette sind für mich beides Flexer, wenn Gio ausfällt. So kann man es eigentlich sagen. Und Elliott startet ihr safe. Also selbst wenn jetzt Zach Martin ausfällt, I don't care, Touches is Gold. Die wird er sehen. Elliott auf jeden Fall aufstellen. Wide Receiver, hast du gerade gesagt, du willst alle starten. Da gehe ich eigentlich mit. Also für mich ist...
Ja, doch. Ja, mach weiter. Entschuldigung. Ja.
Ich weiß es nicht. Kam mir so rüber. Also Evans und Godwin sind natürlich safe Starts. Ja, AB ist für mich ein guter Flexer. Den will ich auf jeden Fall mit Upside aufstellen. Auf der anderen Seite Cooper und Lamb auf jeden Fall starten. Keine Frage. Gallup auch auf die Flex für Upside. Keine Frage. Kann man auf jeden Fall auch aufstellen. Also für mich gibt es hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Starts. Die einzigen halt, die Running Back Gruppe bei den Buccaneers hängt von Gio ab, meiner Meinung nach.
Okay. Ja. Also ich habe alle Wide Receiver als Start tatsächlich. Ich habe nur einen High-Risk, High-Reward-Spieler. Also alle Tampa Bay Receiver sind für mich Starts. Dann habe ich Lamb, Cooper, Gallup. Und Lamb, Cooper sind für mich Starts. Gallup ist für mich diese High-Risk, High-Reward-Option, weil Gallup, denke ich, wird da so ein bisschen als der Field-Stretcher fungieren. Und es könnte sein, dass Dak Prescott dann aufgrund des Pass-Rushs von Tampa, ne, Ausfälle in der Offensive Line, eben nicht diese Zeit hat, diese ja, Deep Balls anzubringen. Und das ist das einzige Risiko, was ich sehe. Aber wenn er die anbringt, dann ist es natürlich, dann ist Gallup, ich bin ja sowieso Gallup-Fan, von daher High Risk, High Reward. Also, um es kurz zu fassen, du hattest recht, ich würde einfach alle Receiving-Optionen starten, ja.
Ja, also Gallup wird zum Beispiel hinter AB bei mir sein. Also AB ist für mich ein Strong Flex. Und Gallup so ein Desperate Flexer, aber kann man durchaus starten. Und die beiden Tight Ends, Gronk und Jarvin, würde ich auch starten tatsächlich. Um die auch noch unterzubringen.
Bei Titans bin ich mir am Donnerstag tatsächlich.
Ja, wie willst du denn aufstellen? Ja. Was willst du Herndon aufstellen oder Zach Ertz oder was? Also es gibt ja, also die sind ja schon in dieser 12er Range,
weißt du? Ja,
also.
ich würde Zach Ertz über beiden starten auf jeden Fall.
Ja?
Ja,
das ist schon eng, ne?
Ja,
es ist halt schon kotig.
Es ist eine Eierentscheidung, aber ja, würde ich machen. Ja, aber Gronk ist ja, also ja, sie leben halt vom Touchdown. Das sowieso, ne? Titans halt.
Ja, klar.
Lass die Titans sein. Also.
Ja. Ja, stimmt. Zach Ertz hat auf jeden Fall mehr Reception-Upside, wenn man das so sagen möchte. Ja, Jarvin ist ja eigentlich ein ganz geiler Spieler. Ja, Gronk ist schon sehr Touchdown-abhängig, aber halt Titans, ne? Titans. Haben wir nochmal zwei mehr genannt, haben wir jetzt 7 Titans genannt. Also einer von denen muss ja was bringen.
Hervorragend. Ja, O.J. Howard könnte vielleicht auch was sehen. Also wir werden sehen. Oder Dalton Schultz.
Cameron Braid auch vielleicht.
Ja. Nee, also ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Wir sind dann, ich glaube, ihr seid mit den Start-Sit-Entscheidungen auch ausgestattet. Wir verabschieden uns jetzt quasi in den Start der ersten NFL-Woche. Cooler, gleich eine Träne über die Wange. Also ich habe Bock.
Ja, safe. Ich habe auch richtig Bock und es wird so schön. Am Mittwoch kommen die Weekly Rankings. Gleich wird noch gedraftet, also bleibt dran oder komm gleich wieder zurück. Es wird sehr schön und Football is back. Es ist die beste News überhaupt.
Ja, sehr geil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Thursday Night Football und wir hören uns dann am Freitagabend oder eben im Podcast am Samstag. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.